Penzberg, idyllisch im Alpenvorland gelegen, im Westen die Südspitze des Starnberger Sees, die Alpen in Sichtweite. 17.000 Einwohner leben hier. Es gibt vielfältige Einkaufsmöglichkeiten und ein breites Arbeitsspektrum, vom traditionellen Handwerk bis zur Biotechnologie eines Global Players. Es scheint den Penzbergern gut zu gehen. Schmuck hergerichtete Häuser, Neubaugebiete, ein beachtenswertes Kunstmuseum. Und doch legt sich manchmal ein gewisser Schatten über den Ort. Der Schatten einer traumatischen Nacht. Am 28. April 1945, nur 10 Tage vor Ende des Zweiten Weltkriegs, brach ein Albtraum über die damalige Bergarbeiterstadt herein. 16 Menschen wurden in dieser Nacht ermordet. Eine Verkettung tragischer Umstände, die scheinbar schicksalshaft ihren Lauf nahm. Tragischer Umstand Nummer 1.
Achtung, Achtung! Sie hören den Sender der Freiheitsaktion Bayern. Achtung, Achtung! Hier spricht die Freiheitsaktion Bayern. Arbeiter, schützt eure Betriebe gegen Sabotage durch die Nazis. Sichert Arbeit und Brot für die Zukunft. Verwehrt den Funktionären den Zugang zu euren Anlagen. Beamte, Achtung! Geht eurem Dienst gewissenhaft nach. Achtung, hier spricht der Sender der Freiheitsaktion Bayern.
Am wirklich ganz frühen Morgen kam eine Rundfunkdurchsage über die ganz vertrauten Sender von einem Militär, der aber nicht im Sinne der Wehrmacht sprach, sondern das war eine revolutionäre Aktion, Freiheitsaktion Bayern genannt, die Sender besetzt hatte und sagte, alle Stadtverwaltungen wieder zurück in die alten Hände, also Vorkriegszustand wiederherstellen und aufpassen, dass Industrieanlagen und Infrastruktursachen, Brücken, Stauwehre und so etwas nicht beschädigt wurden. Denn es gab den sogenannten Nero-Befehl. Das hieß, alles kaputt zu machen, zu zerstören, dass dem Feind nichts in die Hände fällt. Für Penzberg hätte das ganz einfach bedeutet, wenn das Bergwerk geflutet wird, das war hier eine nasse Grube, wenn man nicht dauernd pumpte, wäre die vollgelaufen, wäre am nächsten Tag Schluss mit dem Bergbau gewesen.
Gisela Geiger hat sich intensiv mit den Geschehnissen des 28. April beschäftigt. 18 Jahre war sie Leiterin des Museums Penzberg und hat die berühmte Sammlung mit aufgebaut. Noch heute engagiert sie sich mit Ausstellungen des Kunstvereins. Sie kennt alle Biografien der Mordnachtopfer, auch die des früheren Bürgermeisters Johann Rummer. Der war 1933 von den Nazis abgesetzt und für ein paar Monate ins KZ nach Dachau geschickt worden. Am 28. April hörte Rummer, so wie viele Penzberger, die Durchsage der FAB. Man machte sich auf ins Rathaus und setzte den NSDAP-Bürgermeister Josef von Werden ab. Diesen ließ man fatalerweise nach Hause gehen. Tragischer Umstand Nummer 2.
Dann hatte man immer wieder die Soldaten, die durchmarschierten, die auf dem Rückzug waren. Und so war es auch am 28. Ein Truppenteil war auf dem Rückweg in die sogenannte Alpenfestung, dass die eine Traumvorstellung war, wussten die tatsächlich noch nicht. Das war ein Nebelwerferregiment, die waren in Frankreich und die zogen hier ein am Morgen und dachten hier erstmal in Sicherheit zu sein. Jetzt frühstücken gehen und jetzt mal was Warmes trinken. Wo ist denn die nächste Kneipe, wo gehen wir hin? Und dann musste man feststellen, in dieser Stadt war irgendwas los. Das stimmte nicht, das passte nicht zusammen. Zunächst ist der Hauptmann Bentrott ins Rathaus und traf dann ein bisschen später, so um 10, auf den Ex-Bürgermeister, der wieder das Sagen übernommen hatte. Die beiden hatten sich verständigt und da wäre nichts passiert. Und dann ist Herr Bentrott zu seinem Chef gegangen, das war der Ohm. Und der Ohm sagte, das machen wir nicht mit. Also es wäre eine Verständigungsmöglichkeit da gewesen. Aber das war eine persönliche Entscheidung von einem wahrscheinlich doch eher unsicheren Kommandierenden, der sagte, ich gehe dieses Risiko nicht ein.
Oberstleutnant Berthold Ohm lässt die Aufständischen um Rummer im Ratszimmer festsetzen und postiert eine Wache vor dem Rathaus. Bentrop wird Stadtkommandant und verhängt eine Ausgangssperre für alle Männer. Bei Nicht-Folgeleistung Schießbefehl. Tragischer Umstand Nummer 3.
Ohm, unsicher wie er war, hat gesagt, jetzt brauche ich einen Befehl und ist tatsächlich nach München gefahren mit einem Auto. Eine Autobahn gab es ja schon, die Olympiade hat die ja beschert, 37. Man fuhr nach München, hat das Oberkommando nicht mehr erreicht, die waren schon in Auflösung, ist weitergefahren zum Gauleiter Giesler. Und der stand gerade zusammen mit anderen und hat überlegt, was machen wir denn jetzt mit diesen Aufständischen. Gut, dann kamen die an und haben gesagt, wir brauchen einen Befehl, sind erstmal angefahren worden. Sie wissen nicht, was sie zu tun haben. Wer sind sie denn eigentlich? Also, das muss bestraft werden. Ein präziser Befehl wurde nicht gegeben.
Tragischer Umstand Nummer 4.
Zöberlein war, als Wehrwolf Gruppenleiter gerade bei Giesler und wartete, wo er eingesetzt werden soll. Und dann sagte der Nazi-Bürgermeister von Penzberg, der von Werden, ich habe aber Angst, wenn ich nach Hause nach Penzberg komme, die bringen mich ja um, wenn ich das hier ausgelöst habe. Ihr seid wieder weg und mich bringen sie um. Und dann sagte der Giesler nur, Hans, du weißt, was du zu tun hast, zu dem Werwolf-Gruppenleiter. Und der fuhr mit 2 Lastwagen abends nach Penzberg, hat seine Leute mitgenommen, um den Herrn von Werden zu beschützen.
Oberstleutnant Ohm und Josef von Werden fahren zurück nach Penzberg. Das Werferregiment stellt mit Mühe ein Erschießungskommando zusammen. Bewusst wird den Soldaten ein falscher Grund genannt, nämlich Anstiftung auf durchziehende Soldaten zu schießen.
Dann waren verhängte Busse vor der Rathaustür, wo die Gefangenen eingeladen wurden. Es herrschte Ausgangssperre, die Stadt war geleert. Und dann fuhr man keinen Kilometer weiter, so einfach um die nächste Ecke sozusagen herum, hinter die Berghalde. Dann haben die alle Schilder umgehängt bekommen und wurden Mann für Mann erschossen, als letzter Rummer. Und wurden sehr oberflächlich verscharrt. Und dann fuhren sie zurück ins Rathaus und haben erstmal Wein geordert, Cognac geordert. Man musste sich erholen, das war ja schrecklich, ne? Und in diese Situation hinein kam Zöberlein mit seinen Leuten und sagt so, was machen wir denn jetzt? Und dann war auch mit den Ortspolizisten zusammen, dass man Listen erstellte mit Leuten, die gefährlich sind und mit denen man Abrechnungen zu führen hatte. Man hatte ja eben hier in der Stadt sich genügend kennengelernt, wusste, wer links war, wer ganz links war und wer auch rechts mitgetan hatte. Und man hatte dieses Gefühl, heute Nacht wird abgerechnet. Das waren die ganzen Kommunisten, aber das waren auch Leute, mit denen man Privatrechnungen offen hatte. Zum Beispiel die Frau von einem der Polizisten hatte einen Freund und der wollte natürlich, dass dieser Freund umgebracht wird. Der stand auch auf der Liste.
Tragischer Umstand Nummer 5. Aus Garmisch kommt noch Oberstleutnant Paul Bauernfeind dazu, Vorsitzender eines fliegenden Standgerichts. Durch ihn erweitert sich die Todesliste beliebig auf alle politisch Missliebigen. Es geht um Rache. Oberstleutnant Ohm verbringt den Abend mit Musik und Tanz in seinem Quartier, heißt es in den Quellen. Es ist 22 Uhr.
Es sind die Gruppen zum Rathaus zurückgekommen. Alles wurde protokolliert, wer da war. Und dann ging es los. Man fing an, am benachbarten Haus, am Balkon, den ersten aufzuhängen. Und dann am Baum daneben und gegenüber an den Bäumen. Das heißt, 16 Menschen starben in der Nacht. Es wurden noch mehr verfolgt. Manche haben die Flucht geschafft. Zum Beispiel also dieser Freund von der Frau, der war fit genug, der ist durch ein kleines Fenster abgehauen. Und einer ist aufgehängt worden und dann wollte man aber sicher gehen, dass er auch stirbt, hat noch geschossen, hat ihn wieder runtergeschossen. Er lag dann da und hat sich totgestellt und ist dann in der Morgenfrühe von Haus zu Haus gegangen. Lasst mich rein, und es hatten alle Angst, der ist nirgendwo reingekommen. Und der kam dann ins Krankenhaus und man hat noch versucht, ihn dort noch zu ermorden.
Dieses albtraumhafte Erlebnis wirkt bis heute nach. Ein Trauma für die Zeitzeugen und deren Familien. Nikolaus Lutz, heute 91 Jahre, war damals gerade einmal 11.
Was ich jetzt direkt erlebt habe als Zeitzeuge, möchte ich sagen, ich war zu der Zeit in der katholischen Großkönigskirche Ministrant, ganz schlicht und einfach Ministrant. Und er musste am Sonntag früh, natürlich um 7:30 zur Kirche, um dort den Dienst zu übernehmen. Und bei dem Gang zur Kirche und auch später zurück, musste ich leider die ermordeten Menschen an den Bäumen sehen. Und das ist ein Eindruck gewesen, den man wahrscheinlich ein ganzes Leben mit sich trägt. Ich war knapp 11. Einer der Ermordeten war mein direkter Nachbar, der Ludwig Merz. Und wenn man das dann erlebt, dass man solche Menschen einfach, nur weil sie einen guten Grund hatten und sich für uns einsetzen wollten, den Arbeitsplatz in Penzberg, das Bergwerk erhalten und so weiter, dann einfach erschießt, also aus dem Leben nimmt, dann vergisst man sowas nicht. Und vor allen Dingen der Fall mit der Frau Fleißner, die ja hoch in anderen Umständen war, das war auch ein Fall, ich habe die Familie auch persönlich gekannt, auch als junger Mensch. Und sowas kriegt man nicht aus dem Kopf. Das sind einfach Eindrücke, die vergisst man nicht. Und die belasten auch uns im Alter noch, wirklich. Das ist nicht so leicht.
Gisela Geiger hat den Gedenkraum im Museum eingerichtet, der die Mordnacht mit Fotos, Texten und Medien dokumentiert. Zwei Exponate berühren dabei besonders. Die SPD-Ortsfahne, in die eine zerfetzte Augenbinde von den Erschießungen eingearbeitet wurde, und ein Kästchen.
Ein Kästchen mit einem Strick liegt hier vor uns. Der wurde mir übergeben von der Enkelin eines, der da ermordet wurde, erhängt wurde. Am nächsten Tag, es war Sonntag, war Kirchgang. Viele gingen auch raus, um einfach, wo ist der Vater jetzt abgeblieben? Haben sie den verhaftet, abtransportiert, wo ist er? Und dann kamen sie raus und sahen die Leichen in den Bäumen. Einfach ein schrecklicher Anblick. Und der Sohn stand bei seinem Vater und dann kamen schon die, die aufgeräumt haben, haben den Leichnam runtergeschnitten und haben dem Sohn den Strick gegeben. Was macht der damit? Er hat ihn in ein schön bemaltes Holzkästchen gelegt, hat ein Kreuz dazu gelegt und ihn zugemacht und er stand unter seinem Bett. Und er hat vererbt an die Schwiegertochter sozusagen, die hat mir das übergeben. Und für die war das eine schreckliche Bürde. Die war so froh, dass sie dieses Kästchen loswerden konnte. Es war so eine Frage, darf ich das überhaupt loswerden? Also das war eine tränenreiche Aktion. Und so haben wir es bekommen. Ich weiß von wem, aber ich habe versprochen, einfach keinen Namen zu nennen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich das Symbol für die Aufarbeitung ist. Dieses Kästchen ist aufgegangen. Wir dürfen alle wissen, was passiert ist. Wir können darüber jetzt sprechen. Denn das war lange ein Tabu.
Die US-Besatzer begannen bereits 2 Tage nach der Mordnacht Zeugen zu vernehmen. Und es begann die juristische Aufarbeitung.
Das war dieser Dr. Naaf, der als ermittelnder Staatsanwalt, sowas gab es damals, diesen Fall bearbeitet hat und das zu einem Musterprozess gemacht hat. Das sind akribisch geführte Akten und wenn man sieht, wie er vernommen hat, also voller Bewunderung, mit welch klarem Blick er das gemacht hat. Und er hat auch eine Bildakte angelegt, hat alles durchfotografieren lassen, wo sich das damals abgespielt hat.
Tragischer Umstand Nummer 6. Schon im Frühjahr 1947 nahm Landgerichtsrat Nikolaus Naaff die Ermittlungen auf. Ein Jahr später kam es in der Turnhalle in Penzberg zur Hauptverhandlung gegen 17 Angeklagte wegen 16-fachen Mordes und Beihilfe dazu. Ergebnis? Zweimal Todesstrafe, zweimal lebenslänglich Zuchthaus, weitere Zuchthausstrafen, 7 Freisprüche. Doch die Verurteilten gingen immer wieder in Revision. Bis 1956 gab es 5 weitere Prozesse, mit vielen Freisprüchen am Ende.
Das hat die Penzberger natürlich also zutiefst empört. Und es hat auch in Bayern also viel Resonanz darauf gegeben, aber die Rechtsentwicklung war so. Und man muss auch sagen, dass die Amerikaner auch daran beteiligt waren. Die wollten eine intakte Führungsschicht wieder haben. Und da sind eben viele gewesen, die in der Nazi-Zeit ihre Ämter hatten. Aber das war auch eine Direktive, die ausgegeben wurde. Wir schauen jetzt nicht mehr so genau dahin. Und das war der Moment, wo dieser Dr. Naaff sagte, ich hänge meinen Beruf an den Nagel. Dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Also das war jemand, der wirklich als Persönlichkeit toll war einfach.
Die juristische Sühne versandete und die Schuld lastete weiter auf Penzberg. Viele, die den Krieg erlebt hatten, Täter wie Opfer, verstummten nach der Kapitulation regelrecht. Aus Angst, aus Scham, aus Trauer, traumatisiert vom Erlebten. Eine schwere Hypothek, auch für die Angehörigen.
Das ist ein Tabuthema gewesen in Penzberg. Als ich angefangen habe zu sagen, das schauen wir uns jetzt alles mal an, da hieß es von allen Seiten, lassen Sie die Hände davon. Sie wissen ja gar nicht, in welches Wespennest Sie reinkommen. Ich habe ein halbes Jahr im Archiv gesessen, jeweils einen Tag in der Woche, mir die Akten kommen lassen, habe das alles studiert. Und dann bin ich hier herumgegangen, herumgereicht worden auch letztlich, habe die Zeitzeugen noch interviewen können. Ja, und das ist alles festgehalten worden und wir haben Ausstellungen daraus gemacht. Ich stand da und berichtete und die alten Damen, die da standen, weinten und es lief ihnen wirklich die Tränen herunter. Und das hat ja auch mit mir etwas gemacht. Ich dachte, soll ich aufhören zu reden? Es kann ja sein, ich stamme nicht von hier, die wollten mich da gar nicht hören. Nein, haben sie gesagt, reden Sie weiter. Es hieß ja immer nur, Kind sei still, frag nicht. Das war so schrecklich, darüber wurde nicht gesprochen. Und zwar weder in den Familien der Täter noch in den Familien der Opfer. Es war schrecklich für alle.
Die Aufarbeitung war schwierig. Und bis der Gedenkraum im Museum geöffnet wurde, stieß Gisela Geiger auch auf Misstrauen und Widerstände.
Es gab eine Gruppierung, die erstmal gegen mich Front gemacht hat. Man weiß nicht, ich gehörte nicht zu ihnen. Alles, was ich ins Internet gestellt habe, war sofort weg. Wikipedia immer sofort gelöscht. Bis dann nach Jahren man eben auf mich zukam und sagt, wir haben Sie völlig falsch eingeschätzt. Sie sind ja gar nicht von der anderen Seite. Das sind Sachen, die einfach auch Zeit brauchen. Und ich glaube, es war wirklich mein Glück, dass ich nicht aus Penzberg kam, dass ich nicht einzuschätzen war, dass ich nur eine Frau war und nicht ganz so scharf kontrolliert wurde. Und ich habe viel, viel Unterstützung von den Zeitzeugen gehabt und auch vom Bürgermeister damals.
Die Chronologie zeigt die Tragik der Mordnacht am 28. April 1945. 2 Tage später rücken die Amerikaner ein. Und Adolf Hitler nimmt sich in Berlin das Leben. Am 2. Mai erschießt Gauleiter Giesler seine Frau und sich in Berchtesgaden. Und am 8. Mai schließlich die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht. Eine explosive Mischung aus Nibelungentreue, blindem Gehorsam, Willkür, Rachsucht und persönlichem Versagen, führte in dieser Nacht zur Katastrophe. Die Kette der tragischen Umstände hätte nur an einer Stelle unterbrochen werden müssen, um das Schlimmste zu verhindern. Das ist eine Botschaft, die man aus dem Museumsraum in Penzberg mitnehmen kann. Von klein auf kennt der Kulturamtsleiter der Stadt, Thomas Kapfer Arrington, die Geschichte. Er ist damit groß geworden.
Mein Vater hat in seinem engen Freundeskreis den Sohn eines Mittäters. Und aus Erzählungen weiß ich, dass es für den Sohn dieses Mittäters enorm schwierig war, hier in Penzberg mit dieser Geschichte konfrontiert zu werden. Ich hatte selbst noch die Gelegenheit, mit dem Sohn von dem Mordopfer Rupert Höck zu sprechen. Er hat mir erzählt, dass seine Mutter ihn und seine Geschwister zur Seite genommen hat nach der Mordnacht und gesagt hat: Kinder, keiner von euch wird mir jemals politisch aktiv werden. Sie hatte große Sorge, dass ihrem Kind einfach genau das widerfahren könnte, eben wie ihrem eigenen Mann eben auch. Und für mich als Kulturamtsleiter ist es wichtig, dass genau so weit darf es eben nicht mehr kommen. Man muss sich politisch aktivieren, mehr denn je. Und dazu versuchen wir sehr wohl auch die jungen Leute zu animieren und motivieren. Gerade in Penzberg wird diese Erinnerungskultur von jeher gelebt. Es ist so, dass alljährlich am Friedhof zum 28. April ein stilles Gedenken stattfindet. Und danach, und das ist mir ganz wichtig, immer in Verbindung auch mit der Musikschule der Stadt Penzberg eine Gedenkveranstaltung stattfindet. Da sind sehr viele junge Leute eingebunden, was mich ganz besonders berührt, weil die Erinnerungskultur ist ja dann so besonders effektiv, wenn sie von der jungen Generation getragen wird.
Darum wurde für die Schulen auch ein Klassensatz des Romans Dunkelnacht von Kirsten Boje beschafft, der sich mit der Penzberger Mordnacht beschäftigt. Der Roman ist Pflichtlektüre für die 9. Klasse. An der Mittelschule gibt es gleich mehrere Projekte, erzählt Lehrerin Veronika Schweiger.
Der Zweite Weltkrieg wird in der 8. Klasse sehr genau in GPG, also in Geschichte, durchgenommen, wird darüber gesprochen und wir führen jedes Jahr am 28. April oder halt die Tage davor einen Tag durch, wo wir an den Tag in Penzberg denken. Und wir haben im letzten Jahr beispielsweise ein Hörspiel dafür aufgenommen, haben das dann als Radiosendung in der Schule durchgeführt. Und dieses Hörspiel hat uns auch als Grundlage gedient für diesen Action Bound.
Der Action Bound ist eine Art Parcours durch die Stadt. Mittels GPS-Daten kann man an bestimmten Orten Informationen abrufen, die von den Schülern erarbeitet wurden. Doch macht diese Horrorgeschichte den Jugendlichen nicht Angst?
Ich glaube, es ist für die Schüler teilweise schwer greifbar. Also es ist, wenn man es nur aus den Büchern kennt und wenn man halt ein paar Filme oder Dokumentationen dazu ansieht, da sind die Schüler noch sehr weit weg davon. Aber durch das Projekt haben wir halt intensiv uns mit den Personen und auch mit dem, was wirklich in Penzberg passiert ist, auseinandergesetzt. Und man merkt schon, dass sie das bewegt, vor allem auch mit der aktuellen Situation. Es gibt gerade Schüler natürlich auch, die das selber erleben mussten. Und auf jeden Fall ist es ihnen nicht egal.
Es wurde von der Stadt auch ein geführter Geschichtspfad zum Thema in Auftrag gegeben. Kulturvermittlerin Alice Grubert hat ein Konzept für Schüler und Erwachsene entwickelt. Geschichte vor der eigenen Haustür, auf Schritt und Tritt sozusagen. Von der Bergarbeiterwohnung im Museum geht es zu den Schauplätzen der Mordnacht. Zum Rathaus, zur Wohnung des Bürgermeisters Rummer in der alten Bergarbeitersiedlung und zum Mahnmal am Ort der Erschießungen. Die Erinnerungskultur in Penzberg wird heute vielfältig gelebt. Eine Aufarbeitung wie in Penzberg ist aufwendig und langwierig. Die Aufarbeitung und die Versöhnung sind in Penzberg aber beispielhaft gelungen.